Ja, liebe Gemeinde und liebe Gäste, ich möchte anknüpfen an das Lied, was wir gesungen haben. Ich habe es schon lange nicht mehr gesungen. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Und das hat eine Bedeutung, denn ich möchte heute über die Wachsamkeit sprechen. Wachsamkeit angesichts der Wiederkunft Christi. Als wir dieses Jahr die Offenbarung näher betrachtet haben, da kamen immer wieder Überlegungen auf, wann mag denn dieses oder jenes Ereignis eintreffen. In Matthäus 24 allerdings sagt Jesus auch etwas über Katastrophen, aber es scheint im Gegensatz etwas zu stehen, denn er sagt, dass seine Wiederkunft überraschend sein werde, wie zu den Zeiten Noahs. Wir werden es nicht schaffen, diese Ereignisse eingliedern oder glätten zu können. Aber Jesus hat in Matthäus 24 eine ganz wichtige Botschaft für uns. Die Jünger fragen dort nach der Zerstörung des Tempels, wann sie sein wird, und nach den Zeichen seiner Wiederkunft und der Vollendung der Geschichte. Jesus beschreibt auch die zu erwartenden Katastrophen. Und die haben Menschen erlebt und erleben wir heute. Die Kriminalitätsrate steigt, die Zahl der Erdbeben nimmt zu, die Kriege nehmen kein Ende, die halbe Welt scheint auf der Flucht zu sein und bewährte Normen und Werte verlieren ihre Gültigkeit. Ein Artenschutzbericht vom 6. Mai sagt, dass 1 Million Pflanzen- und Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Und damit ist natürlich auch die Lebensgrundlage der Menschen in Frage gestellt. Und die gute Nachricht ist, dass das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt gepredigt und verbreitet wird. Jesus spricht bei diesen Ereignissen vom Anfang der Wehen. Und das bedeutet, dass diese Ereignisse sich noch steigern werden. Diese Zeichen wollen auf Not und Gefahr vorbereiten und vor Gleichgültigkeit und vor Abfall warnen, ebenso auch vor religiösen Verführungen. Den Wartenden ist der genaue Zeitpunkt, in Griechisch Kairos, und die Zeitspanne, Chronos, nicht bekannt. Aber Jesus betont die Stetsbereitschaft der Gläubigen. Denn in dem Bild vom Dieb in der Nacht sagt er ja, dass sein Kommen überraschend, plötzlich und schnell sein werde. Und in Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Welche Wachsamkeit fordert Jesus denn hier nun ein? Ist es dieser unerträgliche Zustand in der Habachtstellung? Das wäre sehr ermüdend und anstrengend. Um diese Wachsamkeit und das Warten aber näher zu erklären, erzählt Jesus mehrere Gleichnisse dann. Und ich möchte zwei von denen heute näher betrachten. In Matthäus 24. Ihr könnt es gerne auch mitverfolgen, Matthäus 24, von Vers 45 an. Dort stellt er den treuen Knecht, den bösen Knecht gegenüber. In Vers 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den der Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Der Knecht hat einen Vertrauensposten erlangt und bei der Wiederkunft seines Herrn wird sich zeigen, ob er dieses Vertrauen auch wirklich verdient hat. Er hat die Aufsicht über seine Mitknechte erhalten und wird gemahnt, durch das Ausbleiben seines Herrn sich nicht in Versuchung führen zu lassen, seine Macht zu Selbstsüchtigkeit und Genussleben zu missbrauchen. Das, Das Warten bedeutet eine Gefahr. Die Gefahr ist, dass er nachlässig wird, faul wird, eigene Werte aufbaut und sich Macht aneignen will. So sagt der böse Knecht in seinem Herzen, Vers 48, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen. Der unverantwortlich handelnde Knecht folgt seinen natürlichen Neigungen. Er will die Verantwortung für seine Mitknechte und die übertragenen Aufgaben nicht im Sinne des Herrn wirklich befolgen. Sein Verhalten ist heuchlerisch, denn er sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Er rechtfertigt es damit, dass sein Herr ja doch verziehe. Es könnte ja sein, wenn der Herr kommt, dass er sein Verhalten noch ändern kann. In der Zwischenzeit aber folgt er seinen natürlichen Neigungen, geht seinen eigenen Wünschen und Instinkten nach. Der untreue Knecht sagt nicht, dass der Herr überhaupt nicht kommt. Er spottet auch nicht darüber, bei dem Gedanken der Wiederkunft. Aber durch sein Handeln und seine Reden sagt er, dass sein Herr sein Kommen verzögern werde und er nimmt den anderen die Gewissheit der baldigen Wiederkunft und verleitet sie zu einem sorglosen Dahinleben. Sie werden in ihren Werten die Welt betreffen und ihre Abgestumpftheit bestärkt. Außerdem quält er seine Gefährten, die treu zu dem Herrn stehen, indem er sie anklagt und verurteilt. Er befreundet sich mit den Nichtwartenden und sinkt immer tiefer in seine Boshaftigkeit und Stumpfheit. Und es heißt dann, der Herr wird ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Tod ist das Urteil. Was will uns denn nun dieses Gleichnis sagen? Den Christen soll das Verziehen, das Ausbleiben, kein Vorwand sein, besonders denen nicht die Verantwortung tragen. Wenn Jesus noch nicht kommt, sollen sie nicht bequem ihren Egoismus, ihren Unglauben und ihre Weltlichkeit ausleben. Ja, das Leben hat ja heute so viele, die Welt hat so viele Attraktionen, die auch interessant sind und denen man nachgehen kann. Welche Rolle spielt dann Jesus? Die treuen und weisen Haushalter, die den Anvertrauten zur rechten Zeit das geben, was sie benötigen, sie sollen Verantwortung tragen, Wahrheit lehren und Irrlehren abwehren. Sie sollen einfach ihrem Herrn treu sein. Angesichts des Endes sagt Jesus in Lukas 21, 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und täglichen Sorgen. Luther-Übersetzung. Also wenn Jesus mahnt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage euer Herr kommt, was bedeutet das für uns? Sollen wir, wie ich schon sagte, angestrengt die Augen offen halten? Das würde mit der Zeit zur Ermattung führen oder aber zu einem mechanischen Tun dessen, was man für richtig hält. Wachsam sein heißt schon, die geschilderten Zeichen zu beachten und damit auch an die Endzeit zu glauben. Es heißt aber nicht, vor kommenden Ereignissen Angst zu haben. Nein, Vertrauen zu unserem Herrn ist nötig. Er wird für alles sorgen. Es heißt aber vor allen Dingen, über unser Leben zu wachen, über den Kurs des Lebens mit wachen Sinnen durch die Welt zu gehen und diesen Kurs des Lebens immer wieder neu zu überdenken und zu bestimmen, neu ausrichten. Eben durch das Leben Jesu und sein Wort sich nähren und bestimmen lassen. Das heißt, seine Worte ernst zu nehmen, sie als Kompass zu nehmen, der uns Sicherheit gibt. Und das bedeutet auch, unsere eigenen Schwächen und Wünsche zu bedenken und zu hinterfragen. Denn sie können uns hindern, ein im Sinne Jesu erfülltes Leben zu führen. Im 19. Jahrhundert tagte im mittleren Westen der USA ein Parlament. Da trat eine Sonnenfinsternis ein und eine Panik drohte auszubrechen, weil man den Weltuntergang befürchtete. Daraufhin sagte ein Abgeordneter: Meine Herren, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr kommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Oder er kommt nicht, dann besteht kein Grund, unsere Arbeit zu unterbrechen. Wer auf den Advent Jesu hofft, der wartet aktiv, weil er sich der Nähe Jesu bewusst ist. Wer sich nach einem geliebten Menschen sehnt, der hofft darauf, ihn zu treffen. Und so ist es auch mit Jesus Christus. Es ist aber nicht die hochgespannte Naherwartung, die immer wieder Spekulationen anstellt. Das Reich Gottes ist bereits erfahrbar, wenn auch nicht universal sichtbar. Fritz Rienecker sagt, die Gegenwart hat endzeitlichen Charakter. Wir adventistischen Christen entdecken auch in den Zeichen das Ermutigende. Diese Zeichen werden so zu Zeichen der Hoffnung. Gott gibt diese Welt nicht auf. Jesus, der Kommende, ist auch jetzt. Christliche Hoffnung rechnet damit, dass Jesus in das eigene Leben wirkt. Diese Hoffnung bewirkt, dass wir als Gläubige nicht die Hände in den Schoß legen, denn Jesus hat ja auch zu seinen Jüngern gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Zur Spannung von Nähe und Distanz der Wiederkunft gehört auch die Hoffnung und die praktische Nächstenliebe. Zu allen Zeiten war die Kirche Jesu ja von zwei extremen Haltungen bedroht. Einmal frommer Weltflucht und gnostischer Weltverfallenheit auf der anderen Seite. Es gibt auch in frommen Kreisen eine falsche Art des Wartens. Einige sagen, vor dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu gibt es kein Reich Gottes. Vorher habe die Welt das Wort. Es müssen Kriege, Ungerechtigkeit, Staat und Recht in herkömmlicher Form stattfinden. Friede, Gerechtigkeit Gottes, Sturz der Weltmächte kann es erst geben mit der Wiederkunft Christi, dem Gericht und dem Ende der Welt. Vorher muss der Christ sich allen Ordnungen fügen. Daraus kann Fatalismus entstehen und auch Pessimismus, der in der Welt und im Leben hauptsächlich das Böse sieht und das Gute wenig wahrnimmt. Auf diese Weise überlässt man dem Widersacher diese Welt. Das rechte Warten ist kein müßiges Warten, sondern ein tätiges. Die Alternative durch das Evangelium lautet aktive Weltverantwortung und glaubwürdige Nächstenliebe im Sinne Jesu. Der Einsatz für eine bessere Welt lohnt sich auch dann, wenn unsere Bemühungen oft erfolglos zu sein scheinen. Lebendige Hoffnung, Wiederkunftserwartung und gesellschaftliches Engagement gehen Hand in Hand. Verantwortliche Christen verstehen sich als Verwalter der Erde, bis der Herr kommt. Das heißt, auch Unvollkommenes zu akzeptieren. Der katholische Dogmatiker Michael Schmaus schrieb als Ideal: Die Hoffnung auf den kommenden Herrn prägt das Denken und Leben, ja, die ganze Existenz des Christen. Also, was soll ich denn nun tun, wenn ich warte, wenn ich mit bewusstem Sinn Gott diene? Ich möchte ein Beispiel eines Mannes erzählen, der seine Gaben bewusst einsetzt und verantwortungsvoll handelt, obwohl das unter Lebensgefahr geschieht. Dennis Mukwege ist ein kongolesischer Gynäkologe, Menschenrechtsaktivist und Gründer und leitender Chirurg des Panzi Hospitals in Bukavu, Uganda. Er ist ein Experte für die Behandlung von Opfern sexueller Gewalt, für diese verletzten Frauen, verletzt an Seele und Körper, ist er bereit, sein Leben zu riskieren, denn er wird immer wieder bedroht und wurde bedroht und 2012 ereignete sich ein Überfall von Rebellen auf ihn und sein Team. Es ist aber für ihn undenkbar, die Entwicklung seines Landes aus der Bequemlichkeit und Sicherheit eines westlichen Landes zu beobachten. Er weiß, dass er die Kräfte des Bösen nicht aufhalten kann, aber er will das tun, was er für die Frauen in Not tun kann. Und er sagt, das Einzige, was die Gewalt besiegen kann, ist die Liebe. Wir sind nun ja keine speziellen Chirurgen und werden wahrscheinlich auch nicht in andere Länder gehen, um zu helfen. Aber das, was wir tun können, ist unser Herz und Gottes Willen zu erforschen, wie wir unser Leben sinnvoll und verantwortungsvoll gestalten können, in Anbetracht unserer begrenzten Lebenszeit. Wenn Jesus in Lukas 21,34 sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Essen und Trinken und Sorgen der Nahrung und dieser Tag schnell über euch komme, ist es eine Warnung, die uns täglich angeht. Denn wir wissen ja nicht, wann das Ende unseres Lebens sein wird. Ein anderes Krisengleichnis ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, haben wir ja auch im Lied gesungen, und des um Mitternacht kommenden Bräutigams in Matthäus 25. Vom ersten Vers an. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Jesus berichtet dann, dass der Bräutigam lange ausblieb und alle einschliefen. Als er kam, standen sie alle auf, ihm zu begegnen. Die Lampen aber der Törichten erloschen und sie gingen hin, um Öl zu kaufen. Und Vers 10, und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Als die törichten Jungfrauen kamen, wurden sie nicht hereingelassen mit den Worten des Herrn, ich kenne euch nicht. Hier will Jesus mahnen, dass wir uns nicht unvorbereitet überraschen lassen sollen von seinem Kommen. Die Jungfrauen sind die wartende Gemeinde. Und das Ausbleiben des Bräutigams natürlich der Aufschub der Wiederkunft. Und dann sein Eintreffen, wobei dann die törichten Jungfrauen im Endgericht abgewiesen werden. Ja, sie schlafen ja alle. Das wird auch nicht getadelt. Jesus lässt uns Gläubige auch ruhen, ohne ständig geistliche Gedanken zu haben, uns bewusst zu wachen. Unsere Unruhe des Sorgens darf schweigen, weil wir seiner Fürsorge gewiss sind. Und so legen sich alle Jungfrauen nieder. Das Fehlen des Öls ist der Unterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen. Ja, auch die anderen Jungfrauen werden schwach und müde und schlafen eben. Aber sie haben vorher recht gewacht und gearbeitet und sie haben das Kommen ihres Herrn ersehnt und erwartet. Sie haben Öl in den Lampen. Sie sind wenn Jesus kommt, vorbereitet. Sie können sich rasch auf diese Situation einstellen, den Schlaf abschütteln, die Lampen schmücken, bereithalten, das Öl bereithalten und ihm freudig entgegengehen. Die anderen aber sind verwirrt. Sie müssen erst eine neue Orientierung bekommen. Sie haben keinen Ölvorrat besorgt. Sie erinnern sich vielleicht, dass es einmal brannte in ihrem Leben, dass sie einmal auf dem Weg waren. Das Öl ist längst verzehrt. Was einmal leuchtete, ist finster geworden. Im Leben werden ja immer wieder Energien verbraucht, die erneuert werden müssen. Und ein Öl, das immer wieder erneuert werden muss, ist der Heilige Geist, der uns führt und anleitet. Und das Gebet hält die Verbindung zu unserem Herrn lebendig. Auch unser Gebetsleben kann weniger werden und erlöschen. Der Ölvorrat des Gebets geht nicht nur zu Ende, wenn wir uns keine Zeit mehr für das Gebet nehmen, sondern auch, wenn unser Gebet mechanisch wird. Das Gebet muss ständig verbunden werden mit allem, was uns bewegt und erfüllt, täglich. Ich kann von meinen Sorgen berichten, von meinen Freunden. Ich kann an nahestehende Menschen denken und auch an die Menschen, mit denen ich nicht gut klarkomme. Dann wird das Gebet lebendig, weil unser Leben hineingenommen wird in die Verbindung mit Jesus. Denken wir auch an den, zu dem wir beten, an seinen Charakter, sein Leben, das, was er für uns getan hat, seine Absichten, all das, was seinen Lebensweg beleuchtet. Und das Wort Gottes soll ein Licht auf dem Weg sein. Wenn es kein Licht ist, dann werden unsere Lampen ganz finster. Und das passiert, wenn ich das Wort Gottes nur pflichtgemäß lese. Wenn ich mich aber frage, was will Gott mir eigentlich mit diesem Text oder mit diesem Abschnitt sagen, dann nehme ich es hinein in mein Leben. Und ich öffne dem Heiligen Geist eine Tür, an mir zu wirken. Es kommt aber auch vor, dass ich in bester Absicht das Wort Gottes lese und es mir nichts sagt und es mich nicht berührt und mir dieser Text überhaupt nichts sagt. Auch das ist möglich. Das sind Zeiten und auch Texte der Dürre und ich kann sie auch Gott vorlegen und sagen, lieber Gott, schließ mir diesen Text auf für mein Leben. Oder aber zeig mir, was mich eigentlich hindert daran, das zu verstehen. Das kann er auch durch seinen Geist tun. Es gibt Ereignisse und Augenblicke, in denen plötzlich eine wichtige Erkenntnis wächst und uns zu Entscheidungen führt. Wir müssen vielleicht auch manchen schweren und harten Gang tun, wenn Gott es so haben will. Das aber alles lohnt sich dadurch, dass unser Öl in den Lampen erneuert wird und unser Leben mit Christus frisch bleibt, dass die Lampen nicht verrußen. Wir werden ja leicht zu einem umgetriebenen Täter, der plötzlich vor der beklemmenden Frage steht, was mache ich eigentlich? Wie verläuft mein Leben? Aber jedes Gebet ist ein Zeichen dafür, dass wir noch wachen. Jedes ernste Gebet. Es ist auch ein Licht, das uns frisch und wach hält und uns aufmerken lässt auf diesen Glauben, dass unsere Erlösung Realität ist. Wir können uns auch fragen, gibt es etwas, was in mir brennt? Und wenn ja, was ist es denn? Wir haben ja heute über die Berufung gesprochen. Ist es etwas, was überhaupt in mir brennt? Der Heilige Geist kann mir neue Ziele zeigen und er warnt mich auch vor Verführungen. Ich weiß ja nicht, wann mein letztes Stündlein geschlagen hat. Aber die Zeit bis dahin ist doch wichtig. Mein heutiger Tag, das, was ich heute tue, meine Arbeit, mein Denken, meine dunklen Täler, die ich durchwandern muss. Wer nur das Leben beobachtet und die Geschichte analysiert, um Gott zu erkennen, der geht an ihm vorbei. Nur wer ihn wirklich ernst nimmt, der erkennt ihn überhaupt. Und wir können Gott beim Wort nehmen. Er will mich trösten. Er will mir meine Schuld nehmen. Er will meine Angst wegtun und mir meinen Nächsten zeigen. Er will mein Herz mit Liebe erfüllen und mich durch alle Höhen und Tiefen leiten. Helmut Thielicke sagt, so ist es mit Gott. Wenn wir horchen, redet Gott. Wenn wir gehorchen, handelt Gott. Es gilt, auf Gott und sein Reich zu warten. Gott ist kein ruhender Gott, er ist ein lebendiger Gott. Beim Warten vergisst man leicht, dass ja Gott immer da ist. Die Gefahr des Einschlafens ist, dass wir entmutigt werden, weil das Reich Gottes noch so weit entfernt zu sein scheint. Natürlich gibt es auch schlimme Dinge, wie Krankheit und Tod. Und es gibt eine Belastung durch das Böse, besonders bei den Menschen, bei den Gläubigen, die verfolgt werden. Aber es gibt die Erlösung durch Jesus Christus. Gibt es vor dem letzten vollendenden Sieg nicht auch vorletzte Siege? Jesus sagt, das Reich ist schon gegenwärtig unter euch. So tun wir unsere Arbeit. Es ist die tägliche Arbeit, die sich aufdrängt, und die Berufungsarbeit. Verschmähen wir die Arbeit nicht, die manchmal klein und gering aussieht, aber doch so sinnvoll ist. Wir benutzen unsere Talente, seien sie klein oder groß. Wir stehen mitten in der Welt. Und wir warten auf unseren Herrn und sind seines Sieges gewiss. Amen.
Herr Jesus Christus, wir richten als neutestamentliche Gemeinde unsere Hoffnung auf dich als den wiederkommenden Herrn, der aus Liebe und Gerechtigkeit über die Welt Gericht halten und Himmel und Erde neu machen wird. Du wirst wiederkommen in Herrlichkeit, denn Gottes Heilsplan ist in dir erfüllt, aber noch nicht vollendet. Du sprichst vom Reich des Vaters als den Erbteil für deine Nachfolger. Als Erben des Reiches wollen wir persönlich vorbereitet sein auf deine Wiederkunft. So wollen wir das, was in Matthäus 24 steht, ernst nehmen. Wir wollen wachsam sein und wollen warnende Vorzeichen nicht zur Grundlage von Spekulationen machen, sondern zum Ausgangspunkt von Umkehr und Hingabe. Herr Jesus, komme bald, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.